Herz und Herz vereint zusammen. Geht es so unter Brüdern zu, unter Schwestern, unter Geschwistern? Oftmals schon. Unter Geiern, so hieß eins der ganz wenigen Bücher von Karl May, das ich als Kind zwischen die Finger bekommen habe. Unter Geiern. Die Überschrift der Predigt heißt Unter Brüdern. Da kann es manchmal auch so gefährlich sein. Jahrzehnte hatten sie sich nicht gesehen, nachdem die Eltern, Brüder, den Jugendlichen Josef, ihren Bruder verprügelt hatten und ihn an vorüberziehende Händler als Sklaven verkauft. Und dann kam die Hungerzeit, die Reise nach Ägypten, wo es Korn im Überfluss gab, das unschöne Zusammentreffen mit dem mächtigen Minister in Ägypten, der in ihrem früheren Leben einmal ihr Bruder war. Verdacht auf Spionage, 3 Tage Gefängnis. Dann hatten sie doch Getreide bekommen, aber einer von ihnen, Simeon, musste zurückbleiben als Pfand, als Geisel. Und da kam ihnen die alte Geschichte von vor Jahrzehnten wieder hoch, dass sie eigentlich 12 wären, wenn sie damals nicht. Das hatten wir letztens ausführlicher gehört. Und dann auf der Rückreise der Schreck, da war nicht nur Korn in ihren Säcken, sondern auch das Geld, das sie bezahlt hatten für das Korn, lag obendrauf. Wieder zu Hause, ein harscher Empfang durch ihren alten Vater Jakob. 1. Mose 42 ab Vers 36. Ihr Vater Jakob aber sagte zu ihnen, ihr habt mich der Kinder beraubt. Josef ist nicht mehr und Simeon ist nicht mehr und Benjamin wollt ihr mir wegnehmen. Das alles kommt über mich. Benjamin, der Jüngste, der Sohn von Rahel, die Jakob geliebt hatte. Noch mehr als Benjamin hatte er Josef geliebt, Rahels ersten Sohn. Aber jetzt halt Benjamin, der einzige, der von ihr noch übrig war. Und den wollte der Ägypter sehen. Dann glaube ich euch, dass ihr keine Spione seid, hatte er gesagt. Aber nicht mit Jakob, keine Chance. Benjamin bleibt zu Hause. Basta. Und so blieb Benjamin zu Hause und die anderen auch und alles blieb beim Alten. Außer Simeon, der blieb in Ägypten. Und so wäre es wohl auch geblieben, wenn nicht das Essen, das sie in Ägypten gehamstert hatten, immer weniger wurde. Auch bei immer schmaleren Rationen ging das sichtlich dem Ende zu. Und Kapitel 43, Vers 2, und es geschah, als sie das Getreide völlig aufgezehrt hatten, das sie aus Ägypten gebracht hatten, da sagte ihr Vater zu ihnen, geht zurück, kauft uns ein wenig Nahrung. Einfach wieder wie bisher, wie das letzte Mal. In der unbestimmten Hoffnung wird schon nicht so kommen, wie es klarerweise kommen wird, dass es nicht funktioniert ohne Benjamin. Wird schon nicht so kommen. Und dann folgt ein hartes Tauziehen mit seinen Söhnen. Vers 3, da sagte Juda zu ihm, der Mann hat uns nachdrücklich gewarnt und gesagt, ihr sollt mein Gesicht nicht sehen, es sei denn euer Bruder bei euch. Wenn du unseren Bruder mit uns senden willst, dann wollen wir hinabziehen und dir Nahrung kaufen. Wenn du ihn aber nicht sendest, ziehen wir nicht hinab. Denn der Mann hat zu uns gesagt, ihr sollt mein Gesicht nicht sehen, es sei denn euer Bruder bei euch. Nochmal basta, diesmal von den Brüdern. Die sagen, es wird so kommen und wir sind nicht bereit, das noch länger zu ignorieren. Jakob wehrt sich noch eine Weile, nörgelt ein bisschen, wieso sie dem Mann unbedingt überhaupt von Benjamin erzählen mussten und schließlich muss er den Tatsachen ins Auge sehen. Vers 8, da sagte Juda zu seinem Vater Israel, schicke den Jungen mit mir, so wollen wir uns aufmachen und hinziehen, dass wir leben und nicht sterben, sowohl wir als auch unsere Kinder. ich will Bürge für ihn sein. Von meiner Hand sollst du ihn fordern. Wenn ich ihn nicht zu dir bringe und ihn vor dein Gesicht stellen, will ich alle Tage vor dir schuldig sein. Denn hätten wir nicht gezögert, gewiss, wir wären jetzt schon zweimal zurückgekehrt. Das, was nötig ist, immer wieder hinausgeschoben, das macht es nicht besser. Das macht es immer noch schlimmer und immer schwieriger. Vater Jakob gibt sich geschlagen und lässt sein Nesthäkchen Benjamin ziehen, das inzwischen auch schon um die 30 ist. Sagt ihnen noch genau, was sie mitnehmen sollen, Geschenke für den Mann, genügend Geld, und verabschiedet sie. Vers 14, und El Shaddai, Gott der Allmächtige, gebe euch Barmherzigkeit vor dem Mann, dass er euch, euren anderen Brüdern und Benjamin wieder mit zurückschicke. Obwohl er sich selber gar nicht vorstellen kann, Jakob, obwohl er es gar nicht glauben kann, vertraut er sie doch Gott an und sagt, Gott kann doch, das gibt er ihnen mit. Auch dieser fremde, mächtige Mann, der ist unter Gott. Und Gott kann ihn freundlich machen. Auch wenn Jakob nicht so wirklich überzeugt ist, dass das funktioniert, denn zum Schluss sagt er, ich bin verwaist. Verwaist. Also mit diesen ermutigenden Worten, Ägypten zum Zweiten. Die Reise selbst ist schnell erzählt, auch wenn sie sicher lang gedauert hat. Vers 15, da nahmen die Männer dieses Geschenk und nahmen doppeltes Geld in ihre Hand und Benjamin und machten sich auf und zogen nach Ägypten hinab. Und sie traten vor Josef. Das heißt, Josef hat sie gesehen, sie ihn nicht. Vielleicht stand er irgendwie hinter einer Gardine. Vers 16, als Josef den Benjamin bei ihnen sah, sagte er zu dem, der über sein Haus war, führe die Männer ins Haus und schlachte Schlachtvieh und richte es zu, denn die Männer sollen mit mir zu Mittag essen. Der Hausmanager überbringt die Einladung, diesmal nicht im Ministerium, sondern beim Minister zu Hause. Höchst ehrenvoll, höchst ungewöhnlich. Und die Brüder sind darüber nicht erfreut, sondern höchst erschrocken. Immerhin waren sie das letzte Mal von ihm gleich als fremde Agenten erklärt worden. Da fürchteten sich die Männer, dass sie in Josefs Haus geführt wurden und sagten, um des Geldes willen, das im Anfang wieder in unsere Säcke gekommen ist, werden wir hineingebracht. Man will über uns herstürzen und über uns herfallen und uns als Sklaven nehmen, samt unseren Eseln. Ja, die Esel sind auch wichtig, das waren ihre Autos und Wohnwagen, die sie dabei hatten. Sie lassen also in ihrem Köpfen so Horrorfilme laufen, was passieren könnte, was wahrscheinlich passieren wird, und versuchen das Schlimmste noch abzuwenden. Und gleich an der Haustür fangen sie an zu reden. Flucht nach vorn. Die Sache mit dem Geld in den Säcken, das war ein Versehen. Wir haben es wieder mit, wir zahlen diesmal doppelt. Der Hausverwalter ist die Ruhe selbst. Josef hat ihn eingeweiht. Er lächelt und sagt, Vers 23, Shalom Lechem, Friede euch. Fürchtet euch nicht, euer Gott und der Gott eures Vaters hat euch einen Schatz in eure Säcke gegeben. Euer Geld ist mir zugekommen. Großes Aufatmen. Das mit dem Geld ist in Ordnung, wie auch immer. Euer Gott steckt dahinter, hat der Ägypter gesagt und weiß vielleicht selber nicht, wie recht er damit hat. Und heißt es weiter, er führte Simeon zu ihnen heraus. Simeon, die Geisel, ziemlich gut erhalten und deutlich besser ernährt als sie selber. Noch eine Erleichterung, sie sind entlastet vom Verdacht der Spionage. Und sie haben ihren Brüder zurück, sind wieder vollständig, naja, 11, fast vollständig. Friede euch. Das wird gleich ganz praktisch. Vers 24, und der Mann führte die Männer in Josefs Haus und gab ihnen Wasser und sie wuschen ihre Füße und gab ihren Eseln Futter. Schön kühl hier drin, alle erstmal duschen. Die Esel werden kostenlos vollgetankt mit Gerste. Und sie haben Zeit, ihren Backschisch aufzubauen und fangen langsam an, sich zu entspannen. und dann kommt er. Sofort machen sie einen ordentlichen Bückling, sind gleich wieder angespannt. Letztes Mal hatte er sie angebellt. Kundschafter seid ihr. Aber wie ausgewechselt der Mann? Vers 27. Er aber fragte nach ihrem Wohlergehen und sagte, geht es eurem alten Vater wohl, von dem ihr spracht? Lebt er noch? Sie sagten, es geht deinem Knecht, unserem Vater, wohl. Er lebt noch. Und sie verneigten sich und warfen sich nieder. Richtig familiär wird er, fragt nach ihrem Shalom, nach ihrem Frieden. Vers 29, und er erhob seine Augen und sah seinen Bruder Benjamin, den Sohn seiner Mutter, und sagte, ist das euer jüngster Bruder, von dem ihr zu mir gesprochen habt? Und er wartet die Antwort nicht ab und sagt, Gott neige sich dir zu, mein Sohn. Und Josef eilte hinaus, denn seine Eingeweide glühten seinem Bruder zu. Und er suchte, wo er weinen könnte, und ging in das innerste Gemach und weinte dort. Eben ist er noch so der kühle und präzise Regisseur, Strippenzieher. Und plötzlich schlägt der Mensch durch, der Bruder. Aber das hat er ja an dieser Stelle noch nicht vorgesehen. Jetzt noch nicht. Also muss er sich zusammenreißen. Vers 31. Dann wusch er sein Gesicht und kam heraus, bezwang sich und sagte, trag das Essen auf. Und dann passieren lauter staunenswerte Dinge. Die Tischordnung. Ein Tisch extra für den Minister, eine lange Tafel für die ägyptischen hohen Tiere, die auch eingeladen sind. Und eine lange Tafel für sie in die andere Richtung, so V-förmig von Josef weg, stelle ich mir das vor. Weil die Ägypter nicht mit Ausländern an einem Tisch essen. Und dann werden sie von dem freundlichen Hausmanager platziert. Ruben ganz unten, Benjamin ganz oben. Exakt in der Reihenfolge ihres Alters, ihrer Geburt. Und echt in ihrem Alter kann man das nicht so genau ansehen. Die sind ja fast im Jahrestakt zur Welt gekommen. Woher weiß der das? Da sahen die Männer einander staunend an und er ließ ihnen von den Ehrengerichten vor ihm auftragen. Das Ehrengericht Benjamins aber war 5-mal größer als die Ehrengerichte von ihnen allen. Und sie tranken mit ihm und wurden guter Dinge. Staunen hin, staunen her. In den letzten Monaten zu Hause hatte Schmalhans gekocht. Die Küche in diesem Haus war entschieden besser. Um 4 Sterne besser. Und reichlicher. Und der Wein. Sowas hatten sie noch nie getrunken. Und es wird immer wieder nachgeschenkt. Die ganze Gesellschaft ist ein bisschen angetütert und aufgekratzt. Und sie können überhaupt nicht mehr begreifen, warum sie vorhin noch so ängstlich waren. Die Angst, der Hunger, die Unsicherheit vorbei, aufgelöst in Wohlgefallen. Ende gut, alles gut. Von wegen, so weit ist es noch nicht. Der Frieden in dieser Familie ist zu tief zerbrochen, als dass eine fröhliche Tischrunde ihn heilen könnte. Dazu braucht es mehr. Kapitel 44, Vers 1. Dann befahl er dem, der über sein Haus war, fülle die Säcke der Männer mit Nahrungsmitteln, so viel sie tragen können. Soweit so freundlich, die positive Sonderbehandlung hält noch an. Sie kriegen nicht die Standardration wie alle, die um Essen bitten. Bei ihnen wird das zulässige Gesamtgewicht der Esel ausgereizt bis zum letzten Kilo. Aber dann, Vers 2, meinen Becher aber, den silbernen Becher, sollst du oben in den Sack des Jüngsten legen mit dem Geld für sein Getreide. Und er tat nach Josefs Wort, das er geredet hatte. Jetzt also doch noch einmal Spielchen, und zwar von der fiesesten Sorte. Eine Falle, untergeschobene Beweise, guter Josef, böser Josef. Der Morgen wurde hell, da entließ man die Männer, sie und ihre Esel. Sie waren eben zur Stadt hinausgegangen und noch nicht weit gekommen, da sagte Josef zu dem, der über sein Haus war, mach dich auf, jage den Männern nach und hast du sie erreicht, so sage zu ihnen, warum habt ihr Böses für Gutes vergolten? ist es nicht der, aus dem mein Herr trinkt und aus dem er zu wahrsagen pflegt? Ihr habt schlecht daran getan, dass ihr so gehandelt habt. Und er erreichte sie und redete diese Worte zu ihnen. Und die Brüder sind ehrlich entsetzt und sie sind gekränkt und sagen, überleg doch mal, wir wollten doch sogar das Geld zurückgeben, was damals in unseren Säcken lag. Tun sowas Diebe und Räuber? Vers 9, derjenige von deinen Knechten, bei dem er gefunden wird, der soll sterben. Und dazu wollen wir meinem Herrn zu Knechten werden. Wir waren es ja nicht, also können wir die Strafe auch hoch ansetzen, die wir anbieten. Da sagte er, nun gut, nach euren Worten, so sei es, bei wem er gefunden wird, der sei mein Knecht. Ihr aber sollt schuldlos sein. Der Hausmanager holt die Strafe wieder runter, kein Tod und nur der Dieb wird Sklave. Die anderen bleiben straffrei. Wie auch immer, ist sowieso egal. Sie waren es ja nicht. Vers 11, darauf hoben sie schnell jeder seinen Sack auf die Erde herab und öffneten jeder seinen Sack. Und er durchsuchte. Beim Ältesten fing er an. Erster Sack, Ruben, nichts. Simeon, nichts. Levi, nichts. Juda, nichts. Die Brüder stehen da, Hände in den Hüften, machen Bemerkungen, werden lauter. Der Hausverwalter ist ruhig wie immer, nur lächeln tut er heute nicht. Nächster Sack, dann nichts. Naphtali, nichts. Gad, nichts. Asa, nichts. Erleichtertes Aufatmen. Haben wir es nicht gesagt? Ruft Ruben. Gib auf, lass uns ziehen. Gemach, sagt der Hausmanager, ich bin noch nicht fertig. Nächster Sack, Issachar, nichts. Sebulon, nur Getreide. Gleich ist er durch. Benjamin. Da glänzt was in der Morgensonne. Er greift rein und tatsächlich der große silberne Becher ins Getreide reingedrückt. In Benjamins Sack. Pech gehabt. Entsetzen, dass er überhaupt was gefunden hat und ausgerechnet bei Ben. Vers 13, da zerrissen sie ihre Kleider, jeder belud seinen Esel und sie kehrten in die Stadt zurück. Sie lassen Benjamin nicht im Stich. Niedergeschlagen, am Boden zerstört, ziehen sie mit ihm zurück in die Stadt. Sie haben ihre Kleider zerrissen, weil sie trauern um Benjamin, der ein ägyptischer Sklave sein wird, um ihren alten Vater, dem nichts erspart bleibt, um sich selber. Werden sie ihr Vaterhaus nochmal wiedersehen? So muss sich Josef gefühlt haben damals, als er weggeführt wurde in die Sklaverei. Vers 14, und Juda und seine Brüder kamen in das Haus Josefs und er war noch dort. Und sie fielen vor ihm nieder zur Erde. Josef sagte zu ihnen, was ist das für eine Tat, die ihr getan habt? Wusstet ihr nicht, dass ein Mann wie ich wahrsagen kann? Ist das wirklich dasselbe, mit dem sie letzte Nacht gebechert und gelacht hatten? Jetzt sind seine Augen kalt, um seinen Mund ein bitterer Zug. Ein Mensch mit zwei Gesichtern, freundlich und besorgt das eine. Hattet ihr eine gute Reise? Wie geht's eurem Vater? Setzt euch, lasst uns essen. Und hart und unerbittlich das andere. Kundschafter seid ihr, Diebe, die Gutes mit Bösem vergelten. Was jetzt? Da sagte Juda, was sollen wir meinem Herrn sagen? Was sollen wir reden und wie uns bewahrheiten? Gott hat die Schuld deiner Knechte gefunden. Siehe, wir sind die Knechte meines Herrn, sowohl wir als auch der, in dessen Hand der Kelch gefunden worden ist. Gott hat die Schuld deiner Knechte gefunden, sagt er. Ist eigenartig, welche Schuld? Der Becherklau nicht, da sind sie unschuldig. Aber was Juda hier meint, liegt Jahrzehnte zurück. Mehr als 20 Jahre zurück. Ja, in der Zeit danach hatten sie schon ein schlechtes Gewissen, wenn sie das Gesicht ihres Vaters sahen, zum Beispiel. Aber da war diese unausgesprochene Übereinkunft kein Wort davon, nie. Und im Laufe der Jahre hatten sie die lästigen Falten ihrer Seelen wieder glatt gestrichen. Man kann ja nicht ewig zurückschauen, man muss ja nach vorne sehen. Alles schön abgedeckt, abgepolstert, neu gepflanzt. Und jetzt liegt's blank, obenauf sichtbar wie der Becher in Benjamins Sack. Gott hat es freigelegt, aufgedeckt. Und nach Jahrzehnten bricht Juda das Schweigen vor diesem Ägypter. Ja, wir sind schuldig. Gott hat die Schuld deiner Knechte gefunden. Aber nicht Benjamin allein, wir bleiben alle hier. Wir alle werden deine Sklaven sein. Der Minister lehnt ab, Vers 17, er aber sagte, fern sei es von mir, so etwas zu tun. Der Mann, in dessen Hand der Kelch gefunden worden ist, der soll mein Knecht sein. Ihr aber zieht in Frieden hinauf zu eurem Vater. Nicht alle, nur einer. Ihr könnt gehen. Und damit hat er eine Situation konstruiert wie damals. Damals hatten sie das gemacht. Einer geht unschuldig in die Sklaverei und sie zurück zu ihrem Vater. Was werden sie diesmal tun? Winden sie sich eine Zeit lang und tun dann doch wieder das Gleiche? Oder sind sie andere geworden? Haben sie Gebrauch gemacht von dem Recht jedes Menschen, ein anderer zu werden? Was werden sie tun? Vers 18, da trat Juda zu ihm und sagte, bitte, mein Herr, lass doch deinen Knecht ein Wort reden zu den Ohren meines Herrn und es entbrenne nicht dein Zorn gegen deinen Knecht, denn du bist dem Pharao gleich. Also ich weiß, gegen den König gibt es keine Widerrede, sagt Juda, aber erlaube mir es trotzdem zu versuchen. Und dann hält er ein Plädoyer, die längste Rede der Josefsgeschichte, die längste Rede des ersten Mosebuches. Und Juda sagt, was war, was sein würde, und er macht einen Vorschlag. Zuerst sagt er, was war. Er lässt alles weg, was den Ägypter ungnädig stimmen könnte. Der hatte sich immer so teilnahmsvoll nach unserem Vater erkundigt. Also versucht er ihm klarzumachen, was der Verlust Benjamins für ihren Vater bedeuten würde. Und dazu muss er die Frau erwähnen, von der Jakob nur zwei Söhne hatte. Und deswegen muss er von Josef sprechen, dem ersten Sohn, dem verlorenen Sohn. Und so hört Josef zum ersten Mal, was zu Hause passiert ist, als die Brüder ohne ihn zurückkehrten. Von der Klage des Vaters, von seinem Kummer, der bis in die Gegenwart angehalten hat. Und er hört, dass sein Aufschrei zerrissen, den Brüdern immer noch in den Ohren klingt. Und er hört auch, dass sie von der Vorliebe Jakobs zu den Kindern der einen Frau heute anders reden als damals. Juda sagt, was war. Und er sagt, was sein wird. Vers 30. Und nun, wenn ich zu deinem Knecht, meinem Vater, käme und der Junge wäre nicht bei uns und mit dessen Seele ist seine Seele verknotet, dann würde es geschehen, dass er stirbt. Wenn er sehe, dass der Junge nicht da ist, dann hätten deine Knechte das graue Haar deines Knechtes, unseres Vaters, mit Kummer in das Totenreich hinabgebracht. Das, was war, das sieht Juda jetzt mit den Augen seines Vaters. Das, was passieren wird, auch. Das ist neu, das war damals anders. Da haben sie nicht an Jakob gedacht, wie es ihm damit gehen würde. Das hat sich geändert. Und anschließend seine Bitte, sein Vorschlag. Und nun lass doch deinen Knecht anstelle des Jungen hier bleiben, als Knecht meines Herrn. Der Junge aber ziehe hinauf mit seinen Brüdern. Er bittet nicht um Gnade. Er hat ja nun eben ihre Schuld und Strafe bejaht. Seine Bitte ist, dass die Strafe nicht den Falschen trifft. Dass sie alle Sklaven werden, hat Josef abgelehnt. Aber Juda macht einen neuen Vorschlag. Er sagt, ich statt er. Denn wie könnte ich zu meinem Vater hinaufziehen, ohne dass der Junge bei mir ist? Dass ich nicht das Unglück mit ansehen muss, das meinen Vater dann trifft. Juda ist fertig. Josef auch. Kapitel 45, Vers 1, da konnte Josef sich nicht mehr bezwingen vor all denen, die um ihn herstanden. Und er rief, lasst jedermann vor mir hinausgehen. Was er dann tut und sagt, wie es weitergeht, das hören wir ein späteres Mal. Jetzt nur so viel, das Handeln der Brüder, ihre Bereitschaft, für Benjamin einzustehen mit ihrer ganzen Existenz. Judas Rede, das war die Wende. Und jetzt ist klar geworden, seine Brüder sind andere geworden. Sie handeln anders. Und jetzt keine Spielchen mehr, jetzt ist er nicht mehr Regisseur, jetzt wird Josef Mensch, jetzt wird Josef Bruder. Für heute möchte ich zwei Punkte hervorheben. Der erste, Gott war mit Josef, hören wir immer wieder in der Geschichte Josefs. Aber jetzt zeigt sich, Gott war auch mit seinen Brüdern, wenn auch auf eine ganz andere Weise. Wir Menschen, wir brauchen Vergebung. Wir kommen nicht aus ohne Vergebung. Wir können Schuld nicht wirklich verdecken. Auch wenn es manchmal eine Weile so aussieht. Auf die Verschuldung der Brüder ist viele Jahre lang überhaupt nichts passiert. Und jahrelang konnten sie glauben, es ist uns gelungen, die Schuld zuzudecken. Aber die Gemeinschaft der Familie war zerbrochen daran. Es hat ihnen nicht gut getan. Es war eben nicht weg. Und Gott deckt sie nun auf, damit die Gemeinschaft wieder heil werden kann. Gott kümmert sich weiter um die Brüder. Gott kümmert sich weiter um Menschen, die versuchen, ihre Schuld zuzudecken. Um die, die ihre Schuld nicht bekennen, sondern in diesem Versuch zu verharren, sie zu verdecken. Gott gibt diese Menschen nicht auf. Er ist auch ihnen nachgegangen. Er hat ihnen eine Situation geschaffen, wo sie nicht mehr zudecken können, wo sie nicht mehr zudecken müssen. Wo ihnen die ungerechte Beschuldigung heute zu einem Spiegel wird für ihre Schuld damals. Und sie erkennen darin, das war jetzt nicht Pech, sondern sie erkennen, da kümmert sich Gott um uns. Und das bewirkt einen Wandel in ihnen. Und so können sie das offenlegen. Sie können bekennen, was damals war. Und so fängt die Gemeinschaft an, wieder zu heilen. Die Gnade der Umkehr. Die Freude der Umkehr. Auch wenn es schwer ist, den ersten Schritt zu tun. Und auch das ist eine Art, wie Gott jemandem Gutes tun kann. Indem er dranbleibt, indem er das nicht zulässt. Dass das immer zugedeckt bleibt, dass das immer bei diesen Menschen bleibt und mit ins Grab genommen wird. Sondern indem er das ermöglicht, dass es offengelegt wird und die Gemeinschaft wieder heilen kann. Und wenn es dafür zu spät ist, dass die Seele dieses Menschen wieder heilen kann. Manchmal braucht es einen langen Weg dahin. Das ist das Erste, die Gnade der Umkehr. Das Zweite, der Verzicht auf Rache und die Gelegenheit zur Versöhnung. Das Zweite ist, dass Josef sich nicht rächt. Okay, vielleicht ein kleines bisschen schon, aber er hält Maß, er hört damit wieder auf, er missbraucht seine Macht nicht. Er macht den Schwenk hin zur Versöhnung. Er geht Schritte zur Versöhnung. Die Bereitschaft auf Rache zu verzichten, die Bereitschaft zur Versöhnung. Er verzichtet darauf, Gott zu spielen, der gesagt hat, mein ist die Rache. Shalom Lechem, Friede euch, fürchtet euch nicht, Gott und der Gott eures Vaters hat. So hatte der ägyptische Hausverwalter gesagt, Friede euch. Nicht, weil dieser Mann so freundlich war und nicht nur, weil Josef letztlich bereit zur Versöhnung war. Er sagt, euer Gott, der Gott eures Vaters hat. Gott steckt dahinter. Der hat es so gefügt, dass das, was vor Jahrzehnten kaputt gegangen ist, anfängt wieder zu heilen. Und dieses Angebot macht Gott auch uns heute. Die Gnade der Umkehr und sei es nach Jahrzehnten. und die befreiende Möglichkeit, zu einer Schuld zu stehen, sie zu bekennen, sie zugänglich zu machen für Gott, für die Vergebung durch Gott. Das Recht, ein anderer zu werden, eine andere zu werden, anders zu handeln, anders zu reden, anders zu denken. Das Angebot, Schritte zu tun, dass eine Gemeinschaft anfängt zu heilen, dass eine Beziehung anfängt, wieder heil zu werden. Schritte zur Versöhnung. Auch wenn es etwas wirklich Heftiges ist, muss ja nicht gleich Mord sein, vielleicht eine üble Erbgeschichte, vielleicht eine Intrige, vielleicht etwas, was am Anfang gar nicht schlimm war, aber im Laufe der Zeit sich ausgewachsen hat. Schritte zur Versöhnung. Die Möglichkeit, jemandem beizustehen, auch wenn man viel dabei riskiert, so wie Judah das getan hat. Und das Angebot, endlich anzunehmen, dass ein anderer genau das für mich getan hat. Stellvertretend den eigenen Kopf hinzuhalten. Ich weiß nicht, welches von diesen Angeboten heute und jetzt für uns dran ist, für dich dran ist. Vielleicht weißt du es. Auf jeden Fall, Gott weiß es und kann es dir zeigen. Und zum Schluss will ich uns zusprechen, was der ägyptische Hausverwalter den Brüdern gesagt hat. Shalom Lechem, Friede euch. Fürchtet euch nicht, euer Gott und der Gott eurer Väter hat euch einen Schatz in eure Säcke gegeben. Amen.